Bewegte Stille, ein Podcast über das bewusste Pflegen der Lebensenergie.
Heute schauen wir uns das Thema Achtsamkeit genauer an.
Mein Name ist Stefan Lauer, ich bin Qigong-Lehrer und Komplementärtherapeut und Akupressurtherapeut.
Mein Name ist Veronika Kalivoda, ich bin Diplom-Soziologin und seit 2017 in Begleitung des stillen Qigong und Meditation. Was hat das Thema Achtsamkeit mit deiner Arbeit zu tun, Stefan?
Sehr viel, weil es ist eigentlich die Basis für das, was ich mache. Das ist, ohne das geht es nicht. Sowohl auch bei der körperlichen Therapie, die ich mache, oder körperlich-energetischen Therapie, die kann man nicht wirklich ausführen oder die wird nicht gut, wenn man nicht achtsam ist auf das, was man macht und wie man selber auch ist und wie es die Situation ist. Aber noch viel wichtiger ist das im Qigong. Dort ist es wirklich eine Grundlage, eine zentrale Grundlage, die vielleicht nicht so im Zentrum steht der Aufmerksamkeit, weil vieles andere dann eigentlich wichtiger erscheint oder in den Vordergrund kommt. Aber ohne diese Grundlage geht es nicht. Es ist die Basis, wie alles geht. Es ist letztendlich ist Qigong, wie vieles andere auch, wenn es richtig gemacht wird natürlich, ist es eine meditative Arbeit, wie es ja auch eigentlich das Yoga sein sollte. Und ich weiß, viele machen das nicht so, auch im Qigong, aber mein Lehrer hat immer gesagt, wenn man das nicht so macht, nicht mit dem Geist macht, dann ist es eigentlich nur Gymnastik, dann ist es nicht wirklich Qigong, weil der Geist muss dabei sein und der muss achtsam sein. Und ich finde das insofern spannend, weil Achtsamkeit ist ja in der letzten Zeit oft auch mit dem englischen Wort Mindfulness sehr bekannt geworden und sehr in aller Munde, so weit sogar, dass viele Leute sich darüber nerven und das so einen Modebegriff finden. Und ich kann das irgendwo verstehen, weil manchmal das vielleicht auch ja, überhäufig gebraucht wird. Deshalb haben wir auch ein bisschen gezögert, zuerst diese Folge zu machen. Aber es ist eben ganz wichtig. Es ist wirklich die Basis. Und es gibt auch kein besseres Wort dafür, finde ich, im Deutschen als Achtsamkeit. Weil es eben wichtig ist, damit diese Arbeit wirklich in die Tiefe geht, damit das Qigong wirklich Qigong ist, muss der Geist dabei sein, müssen wir achtsam sein. Und ohne dieses achtsame Erkennen geht es nicht in die Tiefe und es wird es nicht wirksam. Wir haben ja diesen Grundlehrsatz schon angeschaut, oder dieses Grundprinzip, dass der Geist, das Qi, also die Energie, lenkt die Lebensenergie und die wiederum beeinflusst oder lenkt das Blut und beeinflusst den Körper. Also hier kommt das wirklich ganz eng zusammen. Und das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Und das heißt, wenn wir nicht wirklich dabei sind mit dem Geist, dann ist auch nicht die Energie da. Und wenn die Energie nicht da ist, dann geschieht auch im Körper sehr viel weniger. Also ist dieses achtsame sich hinwenden auf das, was ist.
Das Spüren, genau. Das in sich fühlen und gehen und eigentlich mit allen Sinnen machen wir ja auch bei der Übung, dass wir alle Sinne nach innen wenden.
Genau. Das ist ja oft, also zumindest in unserer Tradition, so der Einstieg, dass wir sozusagen zuerst nach außen hören und dann nach innen gehen, nach innen lauschen, nach innen spüren, fühlen, nach innen schauen. Also von der Aufmerksamkeit nach außen, die ja uns so prägt als Menschen. Und das ist auch wieder natürlich, unsere Sinnesorgane sind nach außen gerichtet. Klar, und wir Menschen sind ja sehr augendominiert. Und das reißt uns halt immer auch nach außen und da immer wieder bewusst nach innen zu gehen, weil sehr oft viele Leute können zum Beispiel ihren Körper gar nicht wahrnehmen. Ich habe schon Leute gesehen, die sagen, wenn du nimm deinen Arm wahr, die sagen, sie spüren ihren Arm nicht, wenn sie ihn nicht bewegen.
Ganz ehrlich, ich hatte das auch eine Zeit lang.
Also das ist sehr oft so. Und wenn du da mehr Qigong machst, lernst du plötzlich zum Beispiel, wenn du das Chamigong machst, der Stil, wo wir die Wirbelsäule bewegen und dann jeden einzelnen Wirbel, am Anfang spürst du vielleicht ein, zwei, die wehtun, oder? Und mit der Zeit kannst du wirklich jeden Wirbel wahrnehmen. Mhm. Und wenn du das noch länger machst, kannst du jedes Organ wahrnehmen oder spüren, auch die du sonst nicht spürst, Muskeln spüren. Und das führt ja dann auch dazu, dass wir selber erkennen, wo ist etwas bei uns nicht wo ist etwas nicht im Gleichgewicht? Wo ist irgendwo etwas im Argen? Wo könnte ich was machen? Und das ist ja die Grundvoraussetzung, dass wir etwas tun können, dass wir zum Beispiel mit einer Übung dann auch hingehen können. Solange ich mich merke, dann, dass ich irgendwie eine Spannung im Rücken habe, kann ich die nicht auflösen. Und dann merke ich sie erst, wenn es Schmerzen sind. Und dann ist es eigentlich schon suboptimal. Da kann ich schon noch was machen, aber sehr viel besser, wenn ich es vorher habe. Mhm. Also diese Achtsamkeit, das ist was ganz Wichtiges.
Ja. Ich erinnere mich an einen Tag, da war ich noch gar nicht so lange mit der Übungspraxis vertraut und ich stand draußen und habe draußen geübt im Park. Das war damals in München im Olympiapark auf einem Berg und ich stand da und habe geübt und plötzlich kam ein Bild, meine Niere ist verkrustet. Dann dachte ich mir, wieso ist die Niere verkrustet? Woher kommt dieses Bild? Ich hatte vorher noch nie irgendwie mit meiner Niere zu tun, aber das kam immer wieder. Das ist sozusagen drumherum, die Hülle ist nicht geschmeidig und elastisch und irgendwie durchblutet und was es auch immer sein soll, sondern die war irgendwie verhärtet. Und so ein Kontakt zu dem Inneren ist ja total wertvoll, wenn plötzlich der Körper mit dir spricht und dir Signale gibt, schau da mal hin oder
genau.
Ja.
Und dann können wir immer noch das eben anschauen selber und damit üben oder wenn wir merken, da ist was, was vielleicht wirklich eine Krankheit sein könnte, können wir es medizinisch überprüfen lassen. Aber hauptsächlich geht es darum, dann wirklich auch mehr bei sich zu sein. Und was ja das, wieso diese Achtsamkeit im Moment, seit ein paar Jahren so verbreitet ist, hat ja auch damit zu tun, dass es sehr stark eingesetzt wird mittlerweile in der Stressreduktion und also einfach in der psychologischen Praxis. Und das hat damit zu tun, ich konnte so ein bisschen das mitverfolgen von Anfang an oder ziemlich am Anfang, weil dieses MBSR ist ja sehr, sehr bekannt geworden.
Kannst du da nochmal die...
Das ist Mindfulness-Based Stress Reduction. Mhm, mh. Und das ist ein amerikanischer Lehrer, der eigentlich ursprünglich, also auch aus dieser, ja, nach 68er Generation kam, die sich den spirituellen Traditionen Asiens zugewandt haben. John Kabat-Zinn heißt der. Der wurde so einer der bekannteren buddhistischen Lehrer aus, wenn ich mich nicht täusche, der Vipassana-Tradition, also einer sehr ursprünglichen, eher strengen Tradition. Und ist aber selber Psychologe und der hat dann so ein System entwickelt, dass dessen Zentrum eigentlich oder Ursprung ist die buddhistische Achtsamkeit-Meditation. Weil im Buddhismus ist natürlich die Achtsamkeitsmeditation und gerade auch im Vipassana, auch in anderen Traditionen, ich kenne mich jetzt mehr aus im tibetischen Buddhismus, aber auch dort ist eine wichtige Sache, ist die Achtsamkeit auch wirklich die Basis. Also wirklich anzukommen in dem Moment. Die machen zum Beispiel ganz bekannt, das kennen viele Leute, wird mittlerweile auch spannenderweise in vielen psychologischen Praktiken eingesetzt, ist so der Bodyscan, wo man sozusagen einfach mal durch den Körper durchgeht. Die machen das dann zum Teil eine Stunde oder zwei und versucht, jeden einzelnen kleinen Teil unseres Körpers wahrzunehmen. Mhm. Also ich gehe dann sozusagen von Beginn oben oder unten und dann gehe ich Stück für Stück durch den Körper und versuche, jeden Millimeter wahrzunehmen. Wie fühle ich denn? Fühle ich was? Fühle ich nichts?
Also zum Beispiel angefangen beim großen Zeh, genau. Und dann gehst du die Zehen kleinen, durch, genau. Und dann den Fußballen. Oder wäre das schon zu groß?
Nee. Ja, okay. Das könnte schon, man kann es noch kleiner, du kannst es unendlich klein unterteilen. Und solche Sachen machen wir im Qigong ja oft auch, aber oft dann in Kombination mit einer Bewegung oder mit was anderem, oder? Aber dieses ist in oder dann zum Beispiel das achtsame Gehen, das sehr bekannt ist aus der Meditation, auch aus der Zehenmeditation ist das sehr bekannt, oder? Da wurde ja Thich Nhat Hanh auch sehr berühmt damit, als er irgendwann mal, als er viel auch, glaube ich, an der UNO unterrichtet hat, auf jeden Fall an verschiedenen internationalen Organisationen. Der war ja ein Friedensnobelpreisträger, der das ja wirklich in die Welt gebracht hat, diese Philosophie der Achtsamkeit und auch des inneren Friedens in die Welt zu bringen als ein Mittel für Frieden. Mhm. Der war ja ein Friedensaktivist im Vietnamkrieg. Mhm. Mhm. Die waren zwischen den Fronten und haben versucht, diese Friedensaktivität reinzubringen. Also und der hat das nachher auch versucht, oder nicht versucht, eine Riesenbewegung ausgelöst, das in die Welt zu bringen. Und der hat zum Beispiel dann diese Gehmeditation irgendwie in New York auf dem Times Square mit ein paar hundert Leuten, hat einfach das Tempo runtergebracht. Weil da geht man dann ich weiß auch nicht, also wenn man, das kann man in Extreme reindehnen, dass man dann einen Schritt pro Minute macht oder so. Und jedes kleine bisschen macht man ganz, ganz achtsam. Also das Heben, und man spürt jeden Muskel und so. Und eben, wie gesagt, in der buddhistischen Tradition gibt es viele dieser Achtsamkeitsmeditationen. Es gibt natürlich auch noch viele andere. Das ist wie ein bisschen die Grundlage der Meditation, der buddhistischen Meditation. Darauf bauten andere Dinge auf. Und da hat halt der John Kabat-Zinn, aber auch viele andere haben herausgefunden, dass das unglaublich gut ist, um den Stress zu reduzieren. Mhm. Also, dass du, und das setzen mittlerweile viele ein. Ich habe damals, als ich so gerade angefangen habe, also Qigong schon länger, aber tiefer noch in die Meditation reinging, habe ich mir auch überlegt, ganz früh diese Ausbildung zu machen vor 25 Jahren, habe es dann nicht gemacht. Damals war das bei uns noch sehr, kannte ich niemanden. Ich hätte in die USA gehen müssen, mittlerweile ist es ein großes Ding. Und ich finde es sehr gut, dass es das ist, weil ich habe jetzt zum Beispiel mit einer Jugendlichen, mit der ich gearbeitet habe, die kam mit Angststörungen, Panikattacken zu einer Psychologin, und die hat ihr dann, als sie noch eine Panikattacke hatte die eine junge Psychologin, hatte die mit Sachen, mit so Achtsamkeitsübungen richtig runtergebracht, und die konnte das mittlerweile super in den Griff kriegen. Also die hatte heftige Angststörungen. Und das finde ich sehr, sehr, sehr positiv, dass diese Tradition jetzt auch einen Einfluss auf das haben. Und ich habe es bei dieser jungen Frau gesehen, wie dir das unglaublich geholfen hat. Also die kann mittlerweile wirklich, wenn sie wieder merkt, da kommt so eine Panikattacke hoch, da ist es sehr gut. Und eben bei Stress, dort wird es hauptsächlich eingesetzt. Das Stress entsteht ja auch, wenn wir sozusagen hier sind und dort sind und wir denken, was könnte noch kommen, und oh Gott, das könnte kaputt gehen, und jetzt muss ich noch das machen, und da wartet ja noch der Mitarbeiter auf das, und mein Chef macht noch Druck, und wenn ich das nicht hinkriege, dann ist eh alles schlimm. Und
um zwei muss ich die Kinder vom Kindergarten
abholen. Genau. Genau. Und kochen muss ich noch zu Hause, genau, sonst ist mein Mann oder meine Frau frustriert oder was immer wir da haben, genau, 100 Sachen. Und natürlich dann noch 1000 andere Sachen, die uns ja auch beeinflussen, die Weltlage. Oh Gott, es ist so schlimm mit dem Krieg, und Krankheiten können kommen, und wenn der Trump dann noch gewinnt und weiß ich was. All diese Sachen, die uns durch den Kopf gehen, die machen uns fertig, oder? Also all das gibt Stress. Und Stress entsteht ja nur, wenn ich so in dieses Viele komme, in diese unglaublich vielen Gedanken. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, 70.000 bis 80.000 Gedanken am Tag, oder? Ständig, bla 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 bla, macht es in unserem Kopf, oder? Ein ständiges
Als würde ständig jemand an uns zerren in alle Richtungen. Hier musst du, da musst du aufmerksam sein, hier.
Genau, und das ist ja dann, es geht nicht darum, diese Gedanken wegzumachen, aber nicht mehr uns von ihnen dominieren zu lassen und dann die Aufmerksamkeit dorthin zu bringen, wo wir es wollen, und dann auch wo ruhen zu lassen. Also nicht und hier und dort, und jetzt ist noch was, und jetzt muss ich, sondern nein, mal wirklich die Atmung wahrnehmen. Und wieder zum Beispiel, Atemübungen gehören natürlich auch dazu in allen Traditionen. Das ist klar, das ist meistens sogar die erste Atmung. Einfach nur bewusst atmen. Man konzentriert sich zum Beispiel in vielen Meditationsformen auf die Nasenlöcher und spürt einfach den Lufthauch, wie er eingeht und wieder aus. Und versucht nur dort zu bleiben. Und wenn man wegschweift, dann kommt man wieder zurück und macht es wieder.
Ja, diese innere Ruhe. Weil das Äußere ist natürlich immer wieder dieses, was bewegt mich im Außen, aber bewegt es mich wirklich in innen oder muss es mich im Innen bewegen? Und dort die Ruhe zu spüren, dass im Außen viel los ist und ich in mir trotzdem diese Ruhe spüre, das ist, glaube ich, das Wichtige, dass so ein Tag dieser vollen To-Dos und Verpflichtungen einen nicht, schließlich nicht aus der Ruhe bringt im Innern.
Genau. Und ich meine, Stress gibt es ja eigentlich nur in der Zukunft und in der Vergangenheit. Also wenn wir in die Zukunft und die Vergangenheit
gehen. Ja, interessanter Aspekt. Ja.
Wenn wir im Moment sind, da gibt es keinen Stress. Und deshalb sind all diese Achtsamkeit, da geht es darum, dich in den Moment zu holen. Und dieses Ganze, was will der Chef und was ist dort und der Krieg und die Kinder und all diese Geschichten und meine Rente und all diese Sachen, die uns durch den Kopf gehen, das ist alles nicht in dem Moment da. Im Moment ist einfach, und deshalb, ich gehe oder ich atme, und da ist nichts anderes als gehen. Und natürlich werden mir die Gedanken schweißen ab, aber ich komme wieder zurück. Ich muss denen nicht nachgeben. Ich kann sie wieder loslassen. Sobald ich merke, Man darf dann auch nicht meinen, wenn man sowas anfängt, schon gar nicht, aber auch wenn man es schon länger macht, dass man dann einfach eine Stunde lang nur beim Atmen ist. Natürlich kommen die Gedanken, aber ich merke, dass ich dem nicht ausgeliefert bin, ich kann zurückkommen und je länger und je mehr ich mich darauf achten kann. Und natürlich ist es zum Beispiel das buddhistische Gehen. Ich habe das selber, als wir mit Meister Li in China waren, waren wir auch zweimal in so einem, über längere Zeit in einem buddhistisch, Zen-Buddhistin oder Chan, wie es in China heißt, Tempel oder Kloster was einmal und haben mit den Leuten dort geübt. Und in einem, dem Tempel des sechsten Patriarchen, da sind wir dann auch mit denen, bin ich mit denen in die Gehmeditation gegangen. Und die machen das dann genauso, ganz langsam gehen. Aber irgendwann mal fangen sie an, normal zu gehen und dann schneller und am Schluss rennen sie sogar. Mhm. Also das ist ein wirklich, die rennen dann um diese Statue, die in der Mitte ist, in dieser großen Halle rum. Mhm. Und ich habe gehört, ein Lehrer von mir, der war in Korea in Zen-Kloster, da haben die das dann sogar rückwärts gemacht irgendwann, rückwärts rennen. Und das ist natürlich, die Idee ist, die bringen das aus diesem Langsamen, das die Basis ist, dann auch in den in die Alltagsgeschwindigkeit. Die Idee wäre natürlich immer achtsam zu sein oder einfach möglichst oft immer wieder versuchen, achtsam zu sein. Mhm.
Also auch in diesem schnellen Rennen dann die Achtsamkeit beizubehalten, wenn
natürlich nimmst du dann nicht jeden Millimeter des Fußes wahr, aber trotzdem bist du dann nur beim Rennen. Es geht ja nicht drum, um den jeden Millimeter, sondern es geht. Ja. Und ich meine, ich war eine Zeit lang, habe ich mir auch gedacht, oh, wenn ich das damals gemacht hätte. Ich habe mich dann für das andere interessiert, weil mich eine andere Meditationstradition mehr interessiert hat. Und ich dachte, ich kenne mich. Wenn ich sowas mache, dann gehe ich voll rein und kann ich nicht das andere. Und diese Sogchen-Meditation war mir dann wichtiger. Da habe ich mir dann auch schon gedacht, das wäre schon, wenn ich das gemacht hätte. Das machen heute so viele Leute, auch kommerziell erfolgreich, dass wir... Aber ich bereue es überhaupt nicht, dass ich bei denen geblieben bin. Und ich finde es sehr gut, dass es sich ausgebreitet hat.
Das MBSR Methode.
Aber ich, und auch diese Kombination von buddhistischer Psychologie und buddhistischer Meditationspraxis mit eben psychologischen Lehren, wissenschaftlich-psychologischen Lehren, das ist eine sehr gute Sache. Und es ist gut, dass sich das mehr ausbreitet, finde ich sehr gut. Und dass es eben Anwendung findet. Manchmal finde ich wieder ein bisschen schade, dass es vielen gar nicht bewusst ist, dass es eben auch gerade im Qigong auch da ist. Mhm. Also ich merke, ich habe das alles. Wir haben das alles. Wir machen den Bodyscan, mache ich dann zum Beispiel eine Methode einfach, wo man das mit Bewegung macht, wo man den Körper sanft bewegt, aber versucht jeden Millimeter, den man bewegt, wahrzunehmen. Oder das Chamigong, das eine sehr schöne Technik ist, die wir im stillen Qigong auch machen, wo man eben ständig die Wirbelsäule bewegt und versucht, jeden kleines bisschen der Bewegung zu spüren. Dann geht natürlich die Achtsamkeit weiter. Der Körper ist nur der Anfang. Zum Beispiel auch die Achtsamkeit auf die Gefühle. Wir haben letztes Mal auch über diese Emotionen oder eine der letzten Folgen mal über die Emotionen gesprochen. Und das ist ja auch wichtig, dass ich mir meiner Emotionen bewusst werde. Das hilft dann auch, dass ich nicht in die Extreme komme. Wir haben dort ja davon gesprochen, dass aus Qigong-Sicht und auch aus buddhistischer Sicht eigentlich der beste und richtige Umgang mit Emotionen ist zwischen den Extremen von Unterdrücken und Ausleben. Also, dass ich die Wut zulasse oder die Emotion und die Energie, die damit dabei sich verbindet, die zulasse, bevor sie eben in den Exzess kommt, oder? Dass ich zum Beispiel was sagen kann oder die Energie loslassen kann. Mhm. Dazu muss ich sie ja wahrnehmen, bevor der Exzess ist. Und was ja oft passiert, wenn wir, und ich glaube, das kennen alle, wenn wir eben zum Beispiel in die Wut kommen oder in eine andere starke Emotion, in die Angst oder sowas, die überfällt uns dann.
Mhm. Übermannen, sagt man ja auch.
Genau, übermannen. Genau. Also ich merke nicht, oh, jetzt werde ich wütend, ich kann was machen, sondern zuerst ist noch was, wir sind vielleicht im Kämpfen und plötzlich ist die Wut da und dann bin ich schon am Rumschreien oder was auch immer man je nach Persönlichkeitstyp mit der Wut macht.
Da weiß man gar nicht, wie einem geschieht.
Mhm. Genau. Und die Idee ist, und erst mit Achtsamkeit kann ich natürlich merken, da ist Wut und dann kann ich die zum Beispiel mit so einer Qigong-Atmung, wie wir da gehabt haben, auch einfach loslassen. Oder ich nehme eine der Übungen mit Klang und mache dazu noch einen lauten, aber energetischen Klang, nicht so ein Klang, sondern mach so ein, es gibt ja auch Klangübungen im Qigong, wo man Töne von sich gibt. Und da kann man sowas machen. Oder man macht so eine Bewegung, die dazu passt, oder?
Oder eine Schüttelübung, die ist auch sehr gut.
Eine Schüttelübung, ja, man schüttelt den ganzen Körper und lässt all dieses Verspannte los.
Ja,
oder all
diese, ja, die hilft sehr.
Die hilft bei dem, genau, das ist eine gute Idee. Also das ist etwas, was man auch leicht lernen kann. Das unterrichte ich auch immer wieder mal in, also würde hier jetzt den Rahmen sprengen, aber das ist eine ganz einfache Übung, die man die Basis auch mal versuchen kann, einfach mal den ganzen Körper locker zu schütteln und einfach sich vorzustellen, man löst alles und alle verspannte Energie, alle verspannten Gedanken lösen sich, genau. Und eben, wie gesagt, Achtsamkeit ist die Basis. Ich kann kein Qigong machen, wenn ich nicht achtsam bin auf das, was es ist. Und dieser Aspekt, was wir wirklich in meinen Augen Jon Kabat-Zinn zu verdanken haben, dass der das auch in diesen bewusst gemacht hat, was für einen starken Einfluss die Achtsamkeit eben auf die Stressreduktion, aber auch auf andere psychische schwierige Zustände haben kann. Das ist, finde ich, von sehr großem Wert. Wie gesagt, wir müssen nicht unbedingt diese Methode machen. Mit Qigong alleine können wir das sehr gut hinkriegen. Er hat auch viele Alltagsmethoden dann noch gebracht, die man gut so in den Alltag einbauen kann. Aber diese Reduktion auf den Moment, die Hinwendung auf den Moment, die bringt, die reduziert den Stress, die nimmt den Stress zurück und ja, bringt uns Ruhe, weil eben, wie ich vorhin gesagt habe, im Moment gibt es keinen Stress.
Der zeitliche Aspekt ist da wirklich das Entscheidende, weil man irgendwo die Zukunft und die Vergangenheit außen vor lässt.
Genau,
und das, damit nimmt man natürlich Druck raus.
Und das muss ja auch nicht immer sein. Also Achtsamkeit heißt ja, ich bin achtsam auf das, was ist. Das heißt nicht, ich darf nicht, Stress wäre jetzt falsch. Natürlich wollen wir nicht Stress, aber ich kann natürlich auch achtsam wahrnehmen, ich bin gerade gestresst. Aber schon alleine, wenn ich das einfach zulasse und sage, okay, ich bin gerade gestresst, wie fühlt sich das an? Schon alleine das reduziert. Reduziert den Stress. Wenn ich natürlich dann sage, ich bin gestresst, oh Gott, ja, das ist, wenn ich jetzt nicht den Stress sofort aufhöre, dann wird es schlimm. Ich kenne das, es wird ganz schlimm, wenn ich jetzt gestresst bin.
Bestimmt bekomme ich gleich Migräne.
Ja, oder genau, so. Oder irgendwas, mein Blutdruck und ich flippe sicher aus und das tut gar nicht gut und ich muss die Arbeit fertig werden und wenn ich gestresst bin, kriege ich das nicht hin. All diese Gedanken, die kommen, die fördern ja den Stress. Wenn ich sage, ich habe Stress, okay, vielleicht kann ich dann auch ein Gegenmittel anwenden. Eben in die Schüttelübung kommen, in die Bauchatmung kommen, wie wir schon gemacht haben. Und viele der Übungen, die wir haben, dann kann ich was dagegen tun. Mhm. Ja. Aber auch hier wieder, ohne die Achtsamkeit ist es nichts.
Mir schlägt der Stress öfters auf den Magen oder so in den Unterbauch, dass ich das Gefühl habe, irgendwie dort drückt's. Und wir hatten schon mal in einer der früheren Folgen die Jadekrötenübung gemacht. Das ist nämlich eine, die ich wirklich bei Stress sehr gerne anwende, um den Unterbauch richtig zu dehnen und noch mehr zu dehnen. Und plötzlich merke ich, wie sich dieser Druck, der sich irgendwie auf diesen Magen und auf den Unterbauch auswirkt, total löst. Und dann kann ich wirklich was gegen diesen stressigen Moment tun. Dann merke ich, okay, ich habe es aufgebrochen. Das ist für mich wirklich total eine hilfreiche Praxis.
Ja, das ist, also die Atmung, der Atmung kommt dort natürlich nochmal eine spezielle Rolle zu, weil wenn wir langsamer und tiefer atmen, beruhigt das auch, also das wurde mittlerweile auch sehr häufig nachgewiesen, oder? Beruhigt das Nervensystem, oder? Und vor allem natürlich, wenn wir achtsam atmen, also die Atmung selber und wenn wir dann noch wirklich die Achtsamkeit dazu bringen, aber schon alleine länger zu atmen, und auch sehr gut da durch die Nase ein- und auszuatmen. Also man sollte sich das möglichst angewöhnen, durch die Nase ein. Das beruhigt das Nervensystem.
Also dieses langsame Hineinfließen der Luft. Und also es geht ja wirklich um die Langsamkeit da, genau. Ne? Um die Länge des Einatmenvorgangs.
Aber sanft. Also das ist ja, was wir im Qigong ein bisschen anders machen als in vielen anderen Atemtechniken. Wir machen das sanft. Wir machen nicht mit Kraft, sondern wir versuchen einfach langsam immer länger zu werden. Und vor allem das Ausatmen zu betonen. Und du erzähltest von der Jadekröte-Übung oder die Froschatmung, wie sie auch genannt wird, die du so gut findest. Und ich finde das auch spannend, weil da gibt es auch wieder im MBSR und Verwandtechniken etwas, was sie machen, was auf eine Art sehr ähnlich ist. Auch wieder anders, aber geht letztendlich ums Gleiche. Also ich erkläre für die, die das nicht mehr auf dem Schirm haben oder auch vielleicht diese Folge gar nicht gehört haben, nochmal kurz die Jadenkrötenübung. Wir gehen in die natürliche Bauchatmung. Also einatmen, der Bauch öffnet sich, ausatmen, er schließt sich. Wir achten uns hier auch ein bisschen mehr darauf, dass es sich auch nach hinten zum unteren Rücken hin öffnet, wie ein Ball, der aufgebläht wird. Ihr kennt vielleicht die Bilder von diesen Frosch- oder Krötenarten, die bei denen hinten wirklich so ein Ballon aufgeht, wenn sie atmen. Ne? Das gibt es. Und so, das ist eigentlich das Bild dabei. Und hier mache ich das so, dass ich zu 50% einatme, dann eine Pause mache, dann nochmal ganz einatme, wieder eine Pause und dann langsam ausatmen, bis am Schluss. Und am Schluss gebe ich ein bisschen Nachdruck im Unterbauch, ein bisschen bewusst nach innen, um noch vollständig auszuatmen. Und das ist wirklich eine Übung, die bringt einem sehr schnell in einen anderen Zustand, in einen entspannten Zustand. Eine wunderbare Übung, um das zu machen. Ich kenne es aus dieser, was dann vor allem auch in die psychologische Praxis sehr viel Einfluss genommen hat, diese, wir haben vielleicht viele auch schon gehört, die 4-7-8 oder manchmal wird es auch 4-7-11 oder zusammengenommen 47-11, für die sich noch an dieses Kölnisch Wasser erinnern können, das früher gab, genannt. Und das ist eine Übung, die den gleichen Effekt hat. Da ist es halt nicht noch die Qigong-Praxis dabei, da geht es nur um die Atmung, aber ich erkläre die auch mal. Es ist ganz einfach. Ich atme 4 Sekunden lang durch die Nase ein in den Bauch. Also ich zähle auf 4. Mhm. Ich halte den Atem 7 Sekunden an und dann atme ich 8 Sekunden lang durch die Nase aus. Und dann kann man es eben auch auf 11 ausdehnen oder natürlich viel mehr. Also das fährt dich total schnell runter. Und das ist auch eine sehr gute Übung. Wie gesagt, ich mache halt meistens das aus dem Qigong, weil die Übungen, auch jetzt zum Beispiel, die schon alleine nur die natürliche Bauchatmung oder wir haben im Qigong noch andere Atemarten wie die Gegenbauchatmung und Körperatmung, die haben einen doppelten Effekt für mich. Sie haben diesen Achtsamkeitseffekt. Also ich achte mich jetzt hier bei der Qigong-Atmung nicht auf die Nasenlöcher wie in der Achtsamkeits-Meditationsatmung, sondern ich achte mich auf den Unterbauch. Aber da habe ich die Achtsamkeit genauso dabei. Gleichzeitig stärkt es meine Mitte und stärkt die Energie der Mitte. Also hat noch diesen Qi-Effekt. Deshalb ist es ja auch nicht Meditation, sondern Qigong. Mhm. Weil es eben eine meditative Arbeit mit dem Qi ist, mit der Lebensenergie. Und das ist für mich einfach, da habe ich 2 Aspekte. Von dem her finde ich es nochmal sehr viel wirksamer. Wenn man natürlich nur wohin geht in der Praxis und dann das hingeführt wird in so einer Übung, dann ist sowas wie die 4-7-8-Atmung schneller erlernbar und die kann gleich jeder sofort machen. Mhm. Und von dem her wunderbar. Also ich sage da nichts dagegen, ganz im Gegenteil, wunderbare Sachen. Aber jetzt für uns, die wir auch an Qigong angeführt werden, kann ich nur das empfehlen, diese Achtsamkeit im Rahmen des Qigong zu üben, weil da habe ich beides. Mhm.
Ja. Das war mir, glaube ich, auch damals so wichtig, als ich nach irgendeiner Praxis gesucht habe, dass das alles beinhaltet, dass es nicht nur Übungen an die Hand bekommen ist, die dir helfen, im Alltag besser durchzukommen, sondern dass der ganze philosophische Hintergrund da auch mitspielt und energetisch irgendwie etwas mit einbringt, das tiefgründiger ist.
Mhm. Genau, und eben auch, was beim Qigong ja auch spannend ist, ich meine, im stillen Qigong machen wir weniger körperliche Übungen als in anderen Stilen, aber natürlich auch, das gehört unbedingt auch dazu, man hat dann also auch wirklich den Körper dabei, man stärkt auf eine sehr ausgeglichene Art den Körper auch mit gewissen Übungen, und ist dabei achtsam. Oder eben man vertieft die Atmung und ist dabei achtsam. Man kann innere Prozesse wahrnehmen, in den Organen zum Beispiel, und man ist dabei achtsam. Und das ist für mich auch eben dieses Umfängliche, das es hat. Das gefällt mir auch sehr daran. Ja, also ich kann nur empfehlen, in Stresssituationen natürlich, in solche Achtsamkeitspraktiken aus dem Qigong zu kommen. Oder wenn ihr natürlich andere kennt, auch wunderbar. Wie gesagt, beim Qigong, wenn wir zum Beispiel in die natürliche Bauchatmung kommen oder eben in die Jadekrötenatmung, dann ist es noch mal stärker, weil es eben die Mitte stärkt. Und die Mitte des Unterbauchs hier, aber überhaupt die Mitte im übertragenen Sinn, die ist ganz zentral. Solange wir zentriert sind in unserer Mitte, kommen wir nicht wirklich in tiefe Stress. Stress reißt uns aus der Mitte raus und wir kommen wieder zurück in die Mitte. Mhm. Und ich würde wirklich sehr empfehlen, die natürliche Bauchatmung zu machen oder eben die Jadekröte-Übung. Und wer da mehr darüber wissen will, über die Übung, kann da gerne sich auch mal melden. Ich biete auch viel Online-Unterricht an oder auch Einzellektionen. Und es gibt auch viele andere Wege, das zu lernen. Also das ist relativ einfach. Und die einfachste Basis ist einfach einatmen in den Unterbauch. Der Unterbauch wird groß, ausatmen, der wird klein. Und schon das ist Qigong. Okay, es war wieder mal interessant, mich mit dir auszutauschen. Vielen Dank.
Danke ebenfalls. Thema Achtsamkeit. Sehr groß, sehr wahr und absolut im Moment. Hat Freude gemacht. Das nächste Mal gucken wir uns die Themen Selbstliebe und innere Kultivierung an und werden auch wieder mal in eine schöne Übung reinschnuppern. Genau. Schön, dass ihr dabei wart.
Ja, vielen Dank und bis bald. Tschüss.
Tschüss.